Meine Damen und Herren, wenn ich da so hoch oben in diesem Funkhaus sitze in Wien, ganz am Jochee, wie man so zu sagen pflegt, schaue ich runter in eine pechschwarze, tiefst dunkle Nacht hinein. Ich kenne den Blick und normal sehe ich hier Bäume, eine Wiese, daneben ist ja eine Schule und da spielen oft die Kinder Fußball oder sie stellen ihre Körper an der Laufbahn oder beim Weitsprung oder beim Hochsprung oder beim Kugelstoßen oder auch beim Spazierengehen. Und jetzt ist es dunkel und es ist ganz ruhig da draußen. Hin und wieder fährt ein einsames Auto vorbei und da treffen wir uns immer um Mitternacht. Und ich glaube, es ist ganz gut, weil man dadurch auch die Ruhe hat. Man ist nicht abgelenkt durch Äußerlichkeiten, die Hektik, die den ganzen Tag so um uns herum betrieben wird und die natürlich auch uns ein bisschen nervös macht und uns vielleicht von den eigentlichen Dingen ablenkt. Ich hoffe, dass Sie die Zeit haben und auch den Mut, denn auch der Mut ist wichtig, sich ein bisschen auf uns einzulassen in dieser einen Radiostunde auf FM4, dem Boogie-Woogie-Sender des österreichischen Rundfunks. Projekt X begrüßt Sie ganz herzlich im Namen der drei Hauptprojektleiter Heipel, Knötzl und Wotterwer. Und wir sind heute wieder zusammengekommen, um uns einer Sache zu stellen, die viel mit Mode zu tun hat, die viel mit Oberflächlichkeit zu tun hat und was steckt wirklich dahinter, nicht? Vieles, was erst mit Mode beginnt, hat ja dann im Nachhinein durchaus eine Entwicklung genommen, das einen gewissen Wert verkörpert, nicht? Ich erinnere mich gut an die 80er Jahre, als die ersten Computers aufgetaucht sind und wo noch nicht jeder gesagt hat, na, die werden in jedem Büro mal stehen und die werden diese Bedeutung haben, die sind derartig ausbaufähig. Und auch hier haben wir viele Vorteile, nicht? Die schnelle Art der Kommunikation, die unglaublich große Datenmenge, die hier gespeichert und weiterverarbeitet werden kann. Und trotzdem wird es irgendwann einmal unüberschaubar, obwohl man sich natürlich bemüht, das so zu gestalten, dass man auch den Durchblick hat. Heute haben wir auch so ein Thema, aber das ist eine ganz andere Sache. Es handelt sich hier um eine Art zu essen. Aber ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, sondern frage nur, wollen Sie sich jetzt ein bisschen auf uns einlassen? Voulez-vous? Voulez-vous, meine Damen und Herren, dieser französische Ausdruck, der durchaus einmal einladend sein kann. Und um Einladungen könnte es auch bei dem Thema gehen, das wir uns heute vornehmen werden. Hat sich schon mal wer gefragt, du, willst du mal mit mir Sushi essen gehen oder darf ich dich auf Sushi einladen? Was haben Sie darauf geantwortet? Je nachdem, wie Ihre Antwort ausgefallen ist oder auch aktuell ausfallen würde, so ist wahrscheinlich auch Ihre momentane Haltung gegen diese moderne, aus Japan importierte Speise, nicht roher Fisch auf Reisbällchen. Meine Damen und Herren, es wird immer moderner, Sushi-Salons aufzumachen, Sushi-Bars herzustellen. Und wir haben uns bei der letzten Redaktionssitzung ein bisschen gefragt, warum wird es immer beliebter? War das früher schlechter? Es gibt ja schon ewig Sushi. Und warum auf einmal so populär? Und wir wollen das gerne erörtern. Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen, außer dass wir uns gedacht haben, wir laden die richtigen Menschen ein. Ein Mann, der, glaube ich, sehr dafür ist, in der Szene als besonderer Sushi-Kenner gilt, ist einer, der Ihnen natürlich ein Begriff ist. Er ist aus keiner Gesellschaftsspalte wegzudenken. Er ist bei jedem Clubbing dabei. Er kennt es einfach aus, was gerade läuft. Er weiß, was modern ist. Er weiß, welche Musik gerade hip ist, wie man so sagt. Er kennt die besten Theatervorführungen in der Stadt. Er geht auf die Konzerte. Man sieht ihn überall. Er kennt Gott und die Welt und vor allem Gott und die Welt kennt ihn. Herzlich willkommen. Servus, Kurt Knalli.
Ja, man, das ist lieb von dir, Gerald. Das kannst du so nicht sagen, dass ich irgendwie so eine Szenekleider bin.
Was ist da ein Szenekleider?
Ist das, was du gerade beschrieben hast, ein Stampf in allen Gassen, der jeden kennt und den jeder kennt, und das bin ich sicher nicht. Ich gehe ganz, ganz gerne aus und bin sicher ein umgänglicher Mensch und habe viele Freunde und Es ergibt sich zwangsläufig, dass man in Lokalen rumhängt, die, ja, die neue Musik bieten, neue gastronomische Leckerbissen. Also ich bin sicher keiner, der sein Leben lang beim Brandwein ums Eck herumhängt.
Ja, natürlich bist du das.
Und auf die Würstelbuden geht. Also insofern, ich mache das nicht drumherum, um aufzufallen, um einen Eindruck zu vermitteln, dass ich ihre Hip oder In bin. Das ist, mein Gott, das ergibt sich von alleine, wenn man ein aufgeschlossener Mensch ist, dass man neuen Strömungen offen gegenübersteht.
Da gehört Zuschüsse dazu. Du kennst schon alle, auch die ganzen so bekannten Menschen in der Stadt.
Gott, der Boris und die Steffi und die Stromers und die Janine, mein Gott, na klar, kenne
ich Boris Bukowski meinst du, wärst du Steffi Werger?
Ja. Ja. Na, sicher, aber über Freunde.
Oder wer sind deine besten Freunde jetzt?
Ja, ich kenne ganz gut den Dominik Heinzel.
Der Dominik, ja.
Herbert Knössl von Projekt X, müsste ihr Kollege
sein. Ah ja, na, klar, ist mein Kollege.
Ja, dann kenne ich noch den DJ Fliens.
Ja.
Und
der Bruder und Dorfmeister, glaube ich.
Dorfmeister. Georg Philipp Strom habe ich schon erwähnt.
Ja.
Ja, die übliche Partie vom Stein auch halt, ne? Und vom Volksgarten habe ich ein paar Leute, ja, der Peter Bahn und die ganze Partie halt. Mit dem war ich 2 Monate in Urlaub in New York und solche Geschichten. Aber mein Gott, das ist vielleicht der falsche Platz, dazu macht es alles, ne?
Natürlich, ist auch nicht unser Thema, aber es ist total...
Rudi Bolletzahl ist ein guter Freund von mir.
Der Rudi, ja? Natürlich. Aber es ist schon schön, mit dir zu reden, weil du wirklich die Menschen, die man sonst eigentlich nur aus dem, was weiß ich, wo man im Falter drüber liest oder...
Ist es nah, ganz bevor es vergessen, Hupsi soll ich grüßen lassen.
In Hohenlohe.
Ja,
natürlich.
All Hupsi, wenn du das hörst, servus. Hang loose, keep on rocking.
Lieber Kurt Knalli, was machst du eigentlich beruflich? Wie verdienst du dein Geld? Das weiß eigentlich niemand.
Gebiet, ist das so wesentlich?
Na, machst du da ein Geheimnis?
Nein, das ist überhaupt kein Geheimnis. Ich veranstalte diverse Events und mache Marketingbereich.
Aha, ich verstehe. Ich will aber auch den Herrn, der neben dir sitzt, vorstellen. Man kennt ihn nicht so gut wie den Kurt Knalli. Es ist der Richard Wegleitner. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie sind, glaube ich, hauptberuflich Gärtner. Kann das? Bin ich da richtig informiert?
Sind Sie richtig informiert? Ja, ich bin Gärtner.
Wo sind Sie? Bei der Stadt Wien, glaube ich? Beim Gartenamt?
Beim Gartenamt, da war ich, habe das aber geändert und bin seit per ersten letzten Monats in einer großen österreichischen Privatgärtnerei tätig.
Ich verstehe. Und Sie sind aber auch Obmann eines Vereins.
Des Vereines Rettet die Heimatwerte.
Sprich, rettet die Werte der Heimat. Und da...
Aber ist Obmann nicht ein Widerspruch in sich selbst, OB-Mann?
Der Kurt Knall ist ja berühmt für seine spitzen Bemerkungen.
Ja.
Wirklich, also ein flippiger Typ. Lieber Richard Wegleitner, könnten Sie ganz kurz einmal beschreiben, was Ihr Verein so macht? Also was sind die Ziele, die Sie sich gesetzt haben und wie wollen Sie sie erreichen?
Also das muss ich sagen, ist nicht so eine strenge Geschichte wie vielleicht irgendwo andere Vereine, wo es gibt. Aber wir sind halt also eine Gruppe von Sinnesgleichen, wo sich gedacht haben, wenn man so sich in der Welt und der Umgebung oder sagen wir bei uns in der Heimat umschaut, dass eigentlich viele Sachen nicht so rennen, wie sie sollten. Dass Sachen verloren gehen.
Zum Beispiel, welche Dinge rennen nicht so, wie sie sollten?
Naja, das ganze Korruption, Kriminalität, Drogen.
Ja.
Und dass man eigentlich, ich meine, wenn alle nur in Kopf und Sand stecken, wird sich da nie was ändern.
Wird sich nie was tun.
Wir haben gesagt, ja, bitte, wir werden versuchen, irgendwo auf unseren kleinen, mit unseren kleinen, mit bescheidenen Möglichkeiten irgendwas zu machen.
So und was machen geht. Sie da zum Beispiel?
Naja,
nehmen Sie ein Beispiel einer Veranstaltung.
Diese. Naja, bitte zum Beispiel, ich würde sagen, diese. Ich meine, es ist für mich nicht so einfach, dass ich mich mit 2 Vollprofi in 24 Uhr im Radio treffe und zu dem Thema Stellung nehme.
Das machen Sie zum Beispiel.
Das mache ich zum Beispiel. Ja. Das ist für mich ein Beitrag, ein kleiner Beitrag.
Trotzdem sollten wir vielleicht auch das Thema mal eröffnen. Das Thema, ich habe schon ein bisschen angeschnitten, ist das Sushi-Essen. Ist das Sushi-Essen eine Modeerscheinung oder ist es etwas, was durchaus wirklich Wert und Gehalt hat? Dazu sollten wir natürlich auch ein bisschen einmal drüber reden. Was sind Sushi genau?
Ich glaube, ganz kurze Antwort. Fragen Sie mal einen alten Japaner, ob das eine Modeerscheinung ist. Oder fragen Sie einen alten Wiener, ob eine Wiener Schnitzler-Modeerscheinung ist.
Für einen Wiener ist natürlich das Wiener Schnitzel keine Modeerscheinung, darum sollen sie es weiter essen, für einen Japaner Sushi, aber ich bin halt der Meinung, dass das die Sushi-Hitten, die jetzt auf jeden, in jedem Bezirk, wie die Chinesen aus wie die Schwammern wachsen, dass das...
rein. Ja gut, rein, da glaube ich, was wollen sie machen dagegen? Wollen sie wieder zu Hause jagen? Oder das, ich meine, die Welt wird halt immer kleiner
lieber
durch die Medien.
Lassen wir uns ganz kurz Zeit vielleicht einmal. Da haben wir schon total die äußeren Gegenpole, nicht die wir hier haben. Nicht einer total dafür, der versteht es. Du hast kein Problem, fremde Kulturen anzunehmen.
Ich bin ein Kosmopolit in dem Sinne einfach.
Einer, der in Wien ist. Und ja, aber wollen wir uns trotzdem vielleicht noch nicht ganz erklären, wir mal den Menschen danach, was überhaupt Sushi genau ist. Ich glaube, viele wissen es noch immer nicht. Viele sind nicht so in der Szene unterwegs wie du, lieber Kurtl. Und Sie, Herr Wegleiter,
glaube ich, es gibt eine Menge Arbeiter, die das nicht wissen.
Ja, natürlich. Und deswegen wollen wir es erklären. Vorher würde ich gerne noch eine Musik spielen. Und ich würde mich freuen, wenn nun einmal eine Gitarre einsetzen würde. Bitte, Gitarre. Gitarre, bitte. Gitarre ans Telefon. Deine Alte wartet schon. Gitarre, bitte ans Telefon. Deine Alte wartet schon. Gitarre, bitte ans Telefon. Jetzt. Im Projekt X setzen wir uns heute ein bisschen mit Sushi auseinander. Richard Wegleitner vom Verein Rettet die Heimatwerte ist da und dann der Szene-Guru, möchte ich fast sagen, der Kurt Knolle, ganz ein bunter Vogel, den man, glaube ich, gar nicht näher beschreiben sollte. Kurt, du isst schon sehr lange Sushi, glaube ich, gell? Du warst einer der Ersten.
Ich habe angefangen, also das erste Sushi, was ich mich bewusst erinnern kann, war sicher sowas im 88er Jahr.
So lange schon, ist ja schon 10 Jahre her.
Ja, auf jeden Fall.
Da hat es schon ein Sushi-Lokal gegeben in Wien?
Das war damals noch nicht in Wien, das war dein Freund in San Francisco.
Aha.
Wie im Sommer war, auf 2 Monate. Und da haben wir uns unterhalten über Computergrafiken und so Zeugs. Und da hat mir ein Freund vorgestellt, der das daheim gemacht hat. Und da war ich ganz überrascht, was das ist. Und roher Fisch kann man da nicht essen. Aber ich habe es probiert und es war Liebe auf den ersten Biss.
Damit wir jetzt nicht über die große Unbekannte sprechen, erzählst du uns ganz kurz einmal, was Sushi genau überhaupt ist. Für Leute, die sowas noch nicht gesehen
Sushi
haben.
Sushi ist einfach traditionelles japanisches Gericht, wobei man nicht verwechseln darf. Es ist kein Junkfood, kein japanisches. Also in Japan, die meisten Leute werden enttäuscht, wenn sie in Japan Sushi essen gehen wollen und glauben, es ist viel günstiger und billiger als sonst. Es ist auch dort durchaus eine Speise, die man nicht jeden Tag zu sich nimmt.
Aha, genauso hast wenig, du in Japan auch schon gegessen?
Genauso wenig, wie man in Wien jeden Tag Schnitzel isst.
Ja.
Es besteht aus gesäuerten Reis. Und daraufhin werden Filetstückchen vom Lachs, vom Butterfisch, Thunfisch oder ähnlichen Fischsorten gelegt. Und dazwischen wird ein Wasabi geschmiert. Das ist eine grüne Sauce, bestehend aus Meerrettich. Und das Ganze wird mit 2 Stäbchen oder mit den Fingern, je nachdem, in eine Sojasauce getaucht und dann roh verzehrt.
Was ist die Sojasauce genau?
Es ist, wird aus Sojabohnen gegärt. Kann man sagen, es ist eine braune... Ja, soja schmeckende Sauce.
Aha, ist vergleichbar mit unseren Maggi oder Knorr?
In etwa, ganz grob, brutal verglichen, aber nicht wirklich, ja.
Ja, na gut, ist wahrscheinlich genauso, wie wenn man, was weiß ich, eine Pferdekutsche mit einem Autobus vergleicht.
Ja, ungefähr so in etwa, ja.
Ja, und hast du was über die Geschichte von Sushi auch mitgebracht?
Ja.
Bitte.
Also das Sushi kommt ursprünglich aus Japan.
Ja. Und, weißt du, was Sushi heißt überhaupt, wenn wir das etymologisch ein bisschen durchleuchten?
Sushi heißt der Fisch, der auf dem Reis schläft.
Aha, ja.
Und kommt daher, dass natürlich in Japan die Reisfelder des Öfteren ausgetrocknet sind im Mittelalter. Und es hat damals keine künstlichen Wasserpumpen gegeben, keine elektrischen.
Mhm.
Und den Fischen, die dann aufgrund des Wassermangels sehr müde waren, haben sich auf den Reisfeldern hingelegt und haben dort geschlafen.
Ah, daher kommt es.
Und daher, die damaligen japanischen Ritter sind dann natürlich über die Felder einfach gegangen und haben so Reisstauden ausgerissen und wie sie dann versucht haben, den Reis irgendwie zu kochen, haben sie die Fische drauf entdeckt an den Ästen, auf den Blättern und haben das dann so ganz gegessen.
Na schau, das ist eigentlich hier nicht, warum ist denn das bei uns nicht bekannt?
Weil es bei uns keine Reisfelder gegeben hat.
Aha, verstehe.
Bei uns wird, also das Äquivalent zum Sushi werden bei uns Rebhühner auf Weizen meinetwegen.
Aha.
Oder Hase auf Roggen.
Verstehe. Und wie ist das Sushi dann, wie hat Sushi dann diesen unglaublichen Siegeszug um die Welt angetreten?
Es ist mit dem Walkman der Firma Sony gemeinsam passiert. Das ist eine Firma auch in Japan, die viele elektronische Geräte herstellen.
Walkman?
Walkman zum Beispiel, ja. oder Sony Matratzen
ja.
oder Autos. Und wenn jemand ein japanisches Gerät hat, dann möchte er meistens auch was Japanisches essen.
Aha.
So ist es entstanden.
Und so ist das dann einfach mit den Walkman mitgeschickt worden.
Genau.
Und bei uns hat man das dann auch gern gegessen. Ja, jetzt hätten wir mal sozusagen das versucht, einmal per Definitionen abzuklären. Das kommt davon, wenn man versucht, diese gescheite lateinische Worte unterzubringen, gerade dann verhaspelt man sich.
Ja, zum Beispiel Sizilia Insula Est.
Zum Beispiel Pulchra. Richard Wegleitner, als ob man des Vereins Rettet die Heimat werte. Wie ist Ihre persönliche Geschichte mit Sushi? Wann haben Sie zum ersten Mal mit Sushi eine Berührung erfahren?
Ja, es war vor 2 Jahren, dass ich in einem Lokal war, eingeladen. Also es war mehr so, Abend, was machen wir, wo gehen wir hin? Und dann sind wir halt in ein Sushi-Lokal gegangen. Und ja, es war enttäuschend.
Hast du das Kellner gesagt, dass sie enttäuscht sind? Nein. Haben Sie darüber gesprochen mit jemandem über die Enttäuschung?
Ich hab mir gedacht, der Kellner kann nichts dafür. Das ist einfach die Art Essen, die mir nicht zusagt. Also roher Fisch auf Reis. Also das schmeckt mir schon mit prinzipiell nicht. Da kann jetzt das Lokal nichts dafür.
Naja, man kann ja auch eine Miso-Suppe essen zum Beispiel. Das ist durchaus gekocht.
Zum Beispiel, was ist eine Miso-Suppe genau?
Miso-Suppe, da ist Meertang drinnen und Tofu-Würfel. Das ist ganz was Gutes eigentlich. Ah,
mhm. Ich glaube auch, dass Miso-Suppe ganz bekömmlich ist. Bleiben wir trotzdem beim Sushi, weil es so ein unglaublich plakatives Thema fast ist, aber hinter dem aber so viel steckt, glaube ich. Weil ich will ein bisschen herausarbeiten, was der Herr Wegleitner eigentlich, was seine Ängste sind, die ihn dazu veranlassen oder ihn antreiben, gegen Sushi in Österreich zu kämpfen. Ja,
es geht mir um das, dass wahrscheinlich viele einheimische Wirten zumachen müssen, weil halt die Leute Sushi essen rennen, wo ich prinzipiell nichts dagegen habe, wenn es ihnen schmeckt, aber ich behaupte hier, dass mindestens oder dass höchstens 30% von den Leuten, was regelmäßig Sushi essen geht, dass nur 30% wirklich schmeckt und die anderen das nur machen, weil es eben, ja, schick ist, in ist, weil es heute dazugehört.
Ich kann dazu was sagen, das ist natürlich, da spielt viel Gewohnheit mit bei dem Ganzen, aber Sushi ist eigentlich eine der natürlichsten Ernährungsformen überhaupt.
Weil für einen Japaner, kein freilebendes Tier
würde was kochen. Oder haben Sie schon mal eine Kuh gesehen, die ihr Gras vorher kocht oder ein Tiger, der seine Antilope vorher kocht? Also ein roher Fisch auf Reis ist eigentlich das Natürlichste, was es gibt. Nur wir in Mitteleuropa sind ja schon so verzivilisiert worden und überzivilisiert, dass wir alles ins Mikrowelle stecken, alles ins Backrohr und alles kochen müssen. Ein roher Fisch ist die ureigenste Form der Ernährung eigentlich.
Aber sicher nicht für ein Volk wie Österreich, wo kein Meer ist. Für einen Binnenfisch. Ja, für einen Japaner habe ich gar nichts dagegen. Und der Japaner, wenn er seinen Fisch so natürlich verschlingt, wie er aus dem Meer, aus der Bucht von Tokio fischt, dann geht er eh an Bleivergiftung zugrunde. Nicht? Also so natürlich, die müssen es wahrscheinlich importieren, fischen andere Gewässer leer mit Echolot und Ultraschallfischung. Und ob das dann gut ist, allein, gut, das führt jetzt fast schon zu weit, aber wenn die ganze Welt Sushi isst, dann sind unsere Gewässer bald alle totgefischt. Und
na gut, Herr Wegleitner, ich glaube, da sprechen Sie ein viel größeres Thema an, als hier jetzt Platz hat.
Brauchen wir gar nicht.
Was mich interessiert ist, warum Sie jetzt
Angst um unsere Wirten. Ich will nicht irgendwann einmal weggehen und sagen, wohin gehen wir? Und dann heißt es, der Ding hat auch schon zugesperrt und der Ding hat auch schon zugesperrt und die haben alle kein Geschäft.
Aber da hat es ja schon einmal eine
Sushi-Hitten gehen.
Herr Wegleitner, wenn Sie zum Wirten gehen, Sie werden heutzutage kein Problem dabei haben, ein Schnitzel zu bestellen mit Pommes frites und Ketchup. Was ist Ketchup? Das kommt aus Amerika, ist vor 100 Jahren eingeführt worden.
Das ist ein großer Fehler.
Es kommt im Original aus China, das ist mir wohl bekannt.
Ketchup, aber
in der Form, wie wir es jetzt kennen, kommt es ja wohl von der Firma Heinz.
Aus Amerika.
Apropos, was ist Pommes frites? Klingt das österreichisch?
Das ist französisch.
Heißt frittierte Äpfel eigentlich. Pommes Apfel, Pommes de terre, wie die Kartoffel heißt.
Sie reden völlig ins Leere.
Man muss ja daran gewöhnen, dass Speisen einfach aus dem Ausland immer wieder kommen und die heimische Küche bereichern. Glauben Sie, dass ein Germknödel was Österreichisches ist? Oder Gulasch klingt Gulasch österreichisch?
Verzeihung, darf ich unterbrechen? Herr Wegleiter, lass uns doch den Herrn Knalli ausreden.
Also,
er sagt doch ganz interessante Dinge. Er zeigt uns,
ein Schnitzel ist eigentlich auch was Italienisches.
Ja, so ist es. Aus Mailand kommt Schnitzel eigentlich. Genau. Ne? Ja, Schnitzel ist an und für sich ein Rindfleisch, ein
Kalbfleisch in dem Fall.
Ein Kalbfleisch, ein Bordecci, Bortololli mit einem Parmigiano, ein Subito und einem Mozzarella überbacken und Tomaten.
Das ist Kalbfleisch aus Italien kommt, ne?
Nein, Kalbfleisch gibt es natürlich in ganz Europa.
Aber die Kälber müssen halt Italienisch sprechen.
Nein, ich glaube, versuch mal ein bisschen versöhnlicher zu bleiben. Was der Kurt Knalli sagen will, ist, dass der kulturelle Austausch auch am im Bereich des Kulinarischen durchaus etwas seit Jahrhunderten Übliches ist.
Bin nicht? Ich bei ihm, ich habe da gar nichts dagegen. Ich habe es nur in dem Überausmaß, wie es halt jetzt beim Sushi ist, was dagegen. Was sage ich, da wird ich gegen Beeinflussung, gegen eine Bereicherung habe ich nichts. Aber wenn die Leute sie, es geht nur um das Denken dahinter. Ich bin mir sicher, denen ein Großteil schmeckt sie überhaupt nicht und trotzdem rennen sie.
Warum glauben sie, dass es den Leuten nicht schmeckt und sie trotzdem hingehen?
Weil der Österreicher bietet doch einen anderen Geschmack als der Japaner.
Ne? Weil wir wissen, wie ein Japaner schmeckt.
Ein roher Fisch, das ist ja nichts für einen Mitteleuropäer. Das ist ja etwas, was gewöhnungsbedürftig ist. Da muss sich erst der Magen, der Darm ist auf das gar nicht eingestellt, auf das viele Eiweiß. Ne? Der wird ja gar nicht satt von dem. Ja,
aber glauben Sie, dass Österreicher kein Eiweiß zu sich nehmen?
Natürlich, aber in anderen Formen.
Sie trinken ja auch rohe Milch.
Schauen Sie das an, der ist klein und gedrungen, hat auch also diese Mongolenfalte.
Fürchten Sie, dass die Österreicher zu dünn werden? Das wäre köstlich, sind ja alle so platt, oder?
Schauen Sie, ich will gar nicht sagen, dass das gesünder ist oder schlechter. Das soll, ist gut, soll, aber es soll bleiben, wo es ist. Beziehungsweise nur eben in den Ausmaßen, dass es eine Bereicherung ist. Aber ich habe Angst, dass das viel Einheimisches zugrunde geht. Dadurch, dass die Leute aber eigentlich nur am Trend
aufrennen. Gehen Sie in eine Pizzeria? Gut, lass ihn ausreden. Herr Wegleitner.
Ja.
Jetzt ist er schon. Was mich jetzt interessiert... Kurtl, Knalli, du als Szene-Guru, als jemand, der alle Lokale kennt, du hast das zuerst auf diese Stein, das Erfolgsgarten, gehst essen, in die ganzen, zu die das ganzen,
Blaustein, ich auch
zum Blaustein gehst essen, also die ganzen tollen Lokale, die es halt gibt, in der Umgebung. Jetzt kennst du die Menschen auch sehr gut, du kennst sehr viele Menschen. Hast du den Eindruck, und ich glaube, dir wär's wurscht, oder? Ja. Hast du den Eindruck, dass die Leute, dass Sushi oder Sushi zu sich nehmen, nur weil es in Mode ist?
Auf gar keinen Fall, wenn man willst du beeindrucken. Also das ist genauso wie mit dem Handy. Vor ein paar Jahren hast du jemanden noch beeindrucken können mit einem Handy und zum Angeben, aber jetzt hast du gerade ein Handy, hast mein Gott, schaut da jeder vorbei, und dort eh schon wieder. Genauso verhält sich mit Sushi. Vor ein paar Jahren hat man sagen können, gut, ich gehe Sushi essen, ich bin was Besonderes, ich bin in. Wenn du heutzutage Sushi essen gehst, ja, na und, ist eh schon völlig normal. Also es geht keiner hin, um in zu sein. Wer Sushi essen geht, der geht Sushi essen, weil es ihm schmeckt. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
Vielleicht sind da aber wirklich Unterschiede zwischen, sage ich sozusagen, Szenevorreitern wie Sie einer sind und der breiten Masse. Die breite Masse findet es halt jetzt gerade besonders. Und die gehen jetzt und die fühlen sich halt jetzt besonders. Ne? Genauso war es beim Handy. Am Anfang ja sicher, da hat man, war man was Besonderes.
Er hat's ja gerade gesagt, ja.
Und dann, so ist es. Ne? Aber das ist ja deshalb ist ja noch lange nicht gut.
Versuchen die Menschen bei ihren Lebensgenossen, bei ihren Freunden, Bekannten anzugeben, wenn sie Sushi essen gehen, oder schmeckt es ihnen wirklich? Das ist das Thema, was wir uns vorgenommen haben. Kurtl, Knalli, Szeneguru in Wien und ganz schön schräger Vogel.
Der Ausdruck Szeneguru ist mir ein bisschen unrecht.
Machst du das nicht?
Nein, steht aber einfach immer, sagen, Kosmopolit.
Kosmopolit, was immer dabei steht. Auch wenn du in den Seitenblicken bist, steht auch immer drunter
Szeneguru. Ja, es ist genauso, wie man zu dir sagt,
Hauptprojektleiter.
Hardcore-Journalist oder Aufträger der Nation, das hast du ja auch nicht so gern.
Ja, ich find das in Ordnung. Ich glaube, offensichtlich ist es heute so, dass die Menschen gerne gerade in diesen Gesellschafts Kassetten oder so weiter, diese Schubladisierungen vornehmen müssen. Ja. Man muss an jeden Menschen einen Stempel aufdrücken.
Oder so Schallklappen denken.
Natürlich, damit sich jeder klar auskennt, damit ja niemand nachdenken muss und vielleicht eine eigene Meinung. Aber
ich denke mal, gut, ja, wenn es einem einfachen Mann von der Straße hilft, im Verständnis gern, dann bin ich der Szeneguru.
Schubladisierung ist noch besser als Kofferisierung.
Das ist richtig, ja. Lieber Knalli, kurz.
Szeneguru ist besser als Szenekoffer.
Ja, das stimmt. Sie sehen das sehr pragmatisch, Herr Wegleitner.
Er ist ja auch ein Mann von der Straße, ne?
Das stimmt. Aber jetzt zum Herrn Knalli. Kurtl, hast du das schon einmal beobachtet, dass Menschen Dinge tun, die ihnen gar keinen Spaß machen, nur um in zu sein, um dem Trend entsprechen zu können?
Naja, hab schon Leute gesehen, die falsch im Springen gegangen sind, obwohl sie Höhenangst haben. Ich kenne Menschen, die schwimmen gehen, obwohl sie nicht schwimmen können, beziehungsweise die.
Und die gehen dann surfen, unter? Die gehen also, unter. Wie spürst du das ab?
Weil es für ihn ist, ne? Also, wenn du auf die Donauinsel schaust, da findest du immer wieder Leute, die surfen gehen wollen und die dann einfach ertrinken. Oder ich kenne Leute, die Frauenkleider tragen, obwohl sie Männer sind, weil sie ihn sein wollen. Weil
das ist ja auch so ein Trend, nicht? Dieser wie nennt man das? Travestie-Trend, ja, nicht?
Drag Queens,
nicht? Männer, die sich als... Aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Wir sind ja beim Sushi. Und beim Sushi ist dir das nicht untergekommen?
Eigentlich nicht. Also ich kann mich vorstellen, dass jemand etwas zu sich nimmt und isst, was wo ihm der Volk raus, also kein Mensch will was essen, was ihm nicht schmeckt.
Das würde mich interessieren. Aber kurz Gegenbeispiel. Herr Wegleitner, erzählen Sie vielleicht, Sie haben ja mir schon vorher gesagt, Sie haben das beobachtet einmal ganz dezidiert und definiert.
Aber das sind keine Einzelfälle. Das ist, das beste Gegenspiel ist Rauchen. Da kann man doch auch niemand erzählen, dass das von Anfang an den Leuten schmeckt.
Ja, aber bleiben wir doch beim Sushi.
Nein, beim Sushi ist genau das Gleiche. Ich esse es, es schmeckt mir nicht. Ich denke mir,
boah. Ja, dann erzählen Sie von Ihrer Beobachtung.
Dann denke ich mir, naja, genau das beobachte ich am Nebentisch auch. Die Leute verziehen die Gesichter, reden, muscheln, lachen, irgendwie peinlich berührt, wenn der Kellner kommt, schweigen, dann tun sie wieder weiter, eher angeekelt, dann denkt man sich, na gut, bei dem für den rohen stinkenden Fisch mit Reis gebe ich so viel Geld aus, und da muss man sich ja irgendwo auch rechtfertigen und sagen, naja, erst damit der Abend nicht ganz für die Fisch ist. Oder so, dann machen wir wenigstens gute Miene zum bösen Spiel. Und dann setzt sich das Futter und sagt, einer sagt es wieder und sagt, nein, eigentlich schmeckt mir das gar nicht. Na gut, aber bitte ja, und das ist originell, weil man dort so komisch sitzt. Und dann wird es ein Gewöhnungseffekt. Und man gewöhnt sich dann, plötzlich sagt man zu, und wenn man einen anderen sieht, der noch nicht war, ne, der noch nicht Sushi essen war, hat man ein gewisses Gefühl der Überheblichkeit, war lässig, ich war schon, und spürt das gegen den überaus, weil man es eh selber weiß, wie man es empfunden hat. Und wie ich nämlich noch nicht selber Sushi esse, wenn wir anderer schon, dass das eigentlich baut, der hat mal was voraus. Und dann spielt man das Gefühl dem anderen gegenüber aus. Ja, aber dann geht der auch, und so ist es ein Schneeballeneffekt.
Ja, aber der Kurt Knalli hat ja erzählt, das ist nicht so.
Dass ja, der Kurt Knalli lebt in seiner Welt. Das ist kein Vorwurf, sondern so ist es halt.
Natürlich lebt er in seiner Welt.
Prominente, die werden nicht zum Aufgeben dort hingehen, aber die ist voll.
Wer ist denn jetzt unter deinen Promi-Freunden? Wer ist da Sushi?
Ich würde das nicht so sagen, dass ich nur in meiner Welt mit Promi-Freunden zusammen bin. Ich habe durchaus auch Freunde, die Plattenbosse sind und ganz normal arbeitende Labelmanager und Künstler. Also ist nicht so, dass ich jetzt nur mit Politikern oder Promis zusammen bin.
Aber wer jetzt unter deinen Freunden, die man kennt, isst gerne Sushi?
Ja, der André isst Sushi.
Heller? André Heller?
Ja, der Rudi Dolleschall isst Sushi. Der Hansi sowieso. Der Rossachers. Der Hupsi.
Hondoe?
Ja, der Jagerhofer, Josi. Ja, mein Gott, der Ambros Wolferl, sogar der.
Ja?
Dann die Strommers.
Dem schmeckt sicher nicht.
Im Wolfgang Ambros?
In Wirklichkeit.
Ja, dem schmeckt es total gut. Der ist total aufgeschlossen.
Ja, aufgeschlossen. Aufgeschlossen, schön.
Die Dorli Schrezi ist auch Sushi.
A Dorli, sagt jetzt der?
Ja.
Na bitte. Und denen schmeckt es allen und das ist nicht so ein Trend.
Ja, denen schmeckt es wirklich.
Ja, woher weißt du das?
Ich habe es gefragt.
Und was sagen sie dann? Oder wie spielt sie das ab?
Du schmeckst das wirklich da? Ja, schon. Nur gut, so zum Beispiel.
Mhm. Und wie ist das bei Ihnen, wenn Sie wen fragen? Haben Sie,
das kommt darauf an, wie man fragt. Das kommt wirklich darauf an, wie man fragt. Weil der andere will sich ja meistens nicht entlarven und zugeben, dass er für einen rohen Fisch, der ihm nicht schmeckt, 600 Schilling ausgibt. Ne? Jetzt, je nachdem, wie man anfängt, so reagieren die Leute. Ne? Wenn man irgendwie schon bemerkt, du brauchst keine Angst haben, mir hat es auch nicht geschmeckt. Ne? Beim zweiten Bier so meistens. Ne? Da kommt dann wirklich die Wahrheit raus. Weil dann sagt man, ja, du weißt schon mal, und dann kommt es raus, na, eigentlich hat es eh nicht geschmeckt. Nicht, aber hätte es nicht traut zugeben.
Nein, ich sage nicht, dass man nur Sushi essen soll. Ich esse auch ab und zu was anderes. Ich gehe durchaus auch gern koreanisch essen oder russisch oder italienisch, meinetwegen.
Thai, ja.
Thai. Eine gewöhnliche Pizza Margherita hat auch was Gutes. Also ein guter Mozzarella mit einem guten Pomodoro drauf, Tomatenschmarrn und so, das ist ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Basilikum. Es hat durchaus was, ja. Aber nicht nur. Also man muss, ich hab da immer gerne eine Bandbreite.
Ich habe auch gerne eine Bandbreite, aber die heimische Küche, bitte, die hat, glaube ich, die größte Bandbreite von allen Küchen.
Ja, gibt Schnitzel und Germknödel, ne? Ein Schnitzel.
Das ist doch nicht wahr, bitte. Es gibt einen Lungenbraten, den gibt es in fünf verschiedenen Zubereitungssorten, Garmachungsorten.
Und was sind das? Für Arten? Welche Arten gibt es da?
Saignant, à point, bien cuit, traversé.
Was ist traversé?
Das ist drei Viertel.
Und, das ist die fünfte?
Das waren die 4 Garmachungsarten.
Sie haben gesagt, es gibt 5 Garmachungsarten.
Und roh.
Dann ist er wie Sushi eigentlich, ne? Also, Lungenbraten ist dann eigentlich die österreichische Antwort auf Sushi, ne?
Beef Tartar.
Beef Tartar kann man ja sagen, Spaß aber auch, ne?
Ja, sicher. Nein, ich meine, es ist einfach an die Bandbreiten. Es gibt Suppen, es gibt Vorspeisen, es gibt Nachspeisen.
Was gibt es vielleicht für Vorspeisen?
Na gut, es gibt bei Japanern auch eine traditionelle Speisenfolge, die
geht mir, aus ich habe nichts gegen die japanische Küche, bitte nicht, dass sie hier missverstanden wird. Es geht mir nur darum, dass durch einen Trend, der eigentlich total künstlich ist, wo die Leute nicht wirklich dahinter stehen, weil es in Wirklichkeit dann Großteil nicht schmeckt, österreichische Betriebe zugrunde gehen.
Also das halte ich für eine sehr, sehr gewagte Formulierung. Ich erinnere ja natürlich auch, wie die Chinesen so aufgekommen sind und pausenlos.
Obwohl es Chinesen schon seit 2000 Jahren gibt eigentlich.
Ja, lass mal mittlerweile das Geldwäsche, ne, im Spiel ist.
Ja, richtig. Und das ist doch
halt so schmutzige Ende.
Ja, und das ist auch für die Hygiene des Landes, glaube ich.
Jetzt, wo der Euro kommt, ist das alles und nicht mehr notwendig. Das kommt ja frisch gewaschen.
Ja, und dann werden wir ja natürlich auch bemerken, dass die Chinesen alle zusperren werden.
Wahrscheinlich.
Mit dem großen Erfolg aus seinem Album Udo 80, 1000 Jahre sind ein Tag, hier in einer Neuaufnahme für seine LP gestern, heute, morgen. 1000 Jahre sind ein Tag. Kurtl Knalli, hast du den Udo Jürgens auch schon mal kennengelernt?
Ja, freilich, also in Glavings, vor allem vom Jagerhofer Hansi, haben wir uns ein paar Mal schon getroffen, der Udo und ich, in so Finnsälen. Ja, und da ist ganz lustig mit dem Plaudern und wenn er ein bisschen schwipst, dann fängt er zum Spucken an. Das gefällt mir gut.
Ja, großartig. Wir haben ein bisschen uns jetzt diese beiden Gegenpole erarbeitet. Nicht der Herr Wegleitner, der so sagt, er ist nicht ganz gegen Sushi, aber er fürchtet um die Weiterentwicklung der österreichischen traditionellen Gastronomie. Der Kurtl Knalli sieht da überhaupt keine Gefahr. Das zweite Thema, das wir besprochen haben, war, dass durch die Modeerscheinung Sushi die Menschen Nahrung zu sich nehmen, die sie eigentlich gar nicht wollen, die sie ablehnen, die ihnen gar nicht schmeckt. Wie schaut's nun aus? Ist Sushi eigentlich ein gesundes Essen? Ist es ernährungstechnisch gesehen
auf jeden Fall
gescheit? Ja?
Na, hat auf jeden Fall alle Proteine drinnen und vergart. Hat Eiweiß in der genau richtigen Konstellation, wie es der Mensch verdauen kann. Bisschen Kohlenhydrate, bisschen Ballaststoffe im Reis drinnen. Das sind die wichtigsten Aminosäuren drinnen.
Welche sind das?
A, B, C, ja. 7, 8.
Ja.
3Y.
Ja.
Und weltweit Jackson.
Dann ein paar fehlen noch, glaube ich.
Nein, das waren alle.
Aha. Jetzt ernährungstechnisch gesehen gut. Wie oft? Pro Woche zum Beispiel ist Sushi gesund?
Nein, man kann das durchaus jeden Tag essen. Wenn man nachher einen Pudding isst und einen Apfel dazu.
Aha. Gut, der Herr Wegleitner ist nicht zufrieden.
Sie verziehen das Gesicht. Nicht. Ja, also nebenbei, das vorne her, ich müsste das wirklich jeden Tag essen. Unmöglich, aber...
Haben Sie es jemals wieder gegessen nach dem ersten Mal, nach dem Erstversuch?
Ich habe es ein zweites Mal gegessen, einem Freund zuliebe, der was gesagt hat, gebitte jetzt sei nicht so und stell dich nicht so. Und auch nur geglaubt, das ist von mir prinzipielle Einstellung, dass ich... Wegen dem Verein sagt, dass das sowas Neues, Neumodisches und abtue.
Vielleicht waren sie in gar keinen richtigen Sushi-Lokal, sind dann betrogen worden. Kann ja durchaus sein, dass sie bei einem Wirtshaus waren und gesagt haben, ich hätte gerne Sushi und der Wirt, weil er nicht zugeben wollte, dass er sowas nicht hat, hat ihnen vielleicht ein paar deine Kalbsnieren gegeben oder ein Schnitzel.
Herr Knalli, ich kann schon unterscheiden zwischen einem roten Fisch und einem Brot.
Vielleicht hat der Wirt selber versucht, das zu machen und ein Fischstäbchen gegeben auf einen Reis drauf.
Ja, gut, das schmeckt dann ganz anders. Naja, ich weiß nicht. Also den Eindruck habe ich nicht gehabt.
Na, Fischstäbchen Japaner ist schon was anderes. Ein Fischstäbchen ist
ja. Ja, ein Fischstäbchen, weil da unten der lauwarme Reis fällt. Ne? Aber ja, sonst darf ich so beschreiben.
Ein Fischstäbchen ist ein panierter Fisch, nicht?
Ein Fischstäbchen, also nein, mal in Rollen, ob sie ihn aufgerollt, wenn man sich den ohne Holz da vorstellt, auf dem Reis draufklickt, dann sind wir
ungefähr. Ein ausgerollter Roll. Naja, ist ja auch ähnlich und auch da isst man rohen Fisch, nicht?
Nur könnte man den Bülcher holen, ne?
Den Rollmops.
Mit dem Reis.
Naja gut, sie haben ja bei Sushi verschiedenste Fischsorten, die ja durchaus nicht so oft zu finden sind und daher auch ein bisschen teurer, aber auch bekömmlicher mit diesem fast zamptenen Fleisch, nicht wie es der Lachs zum Beispiel
uns bietet. Butterfisch zum Beispiel.
Der Butterfisch, Gott, ganz herrlich. Ja.
Und macht ihr nebenbei nicht satt, ne? Also wenn man wirklich einen Hunger hat, kann man ja also, Sushi...
Gehen wir mal gemeinsam Sushi essen, ich lade Sie gerne ein, Herr Wegleitner.
Danke,
und dann werden wir schauen, ob Sie satt werden.
Danke. Aber wie gesagt, damit können wir keine Freude machen zum Sushi.
Gut, dann nicht zuschauen.
Laden wir ein gemeinsam, hä?
Ja.
Ja, aber ich will ja nicht.
Kennst du empfehlenswerte Sushi-Lokale? Vielleicht können wir uns auch darüber ein bisschen annähern. Lieber Kurt, erzähl mal, woran erkennt man gutes Sushi-Lokal und woran erkennt man die schlechte Qualität?
Ja, also ein gutes Lokal erkennt man auf jeden Fall einmal daran, dass draußen Sushi steht, auf der Tür.
Ja.
Und wenn man reingeht, erkennt man es dann daran, dass die guten Lokale haben Tische und Sesseln. Und in den schlechten Lokalen stehen Autos drinnen und so her mit blauen Overalls liegen drunter und reparieren es. Da kann man nicht so gut Sushi essen.
Aber jetzt, wenn man drüber redet, vielleicht Lokale, die mehr Schein sind als wirklich Sein. Also wo das Äußerliche wichtiger ist als dann die Qualität des Essens im eigentlichen Sinne. Woran kann man das erkennen? Ich glaube, gerade da, wenn man so in der Szene unterwegs ist wie du, gibt es ja auch immer wieder so Lokale, die aufmachen, wo dann alle hingehen und wo man dann vielleicht gar nicht weiß, ist das wirklich so gut?
Mhm. Ja, die gibt es auf jeden Fall.
Woran erkennt man dann die wirkliche Qualität?
Die wirkliche Qualität, also zum Beispiel, wenn man in ein Lokal geht und die Leute fragt, wie es ihnen schmeckt, und sie sagen, lecker, lecker, ist ja sicher besser, als wenn die Leute sagen, boah, urgrauslich. Mhm. Zum Beispiel ist auch ein unauffälliges Merkmal, woran man feststellen kann, ob ein Lokal gut ist oder nicht.
Mhm. Naja, dann war ich sicher bei keinem guten, weil, wie ich mich umgeschaut habe, haben eigentlich alle Leute eher, also die meisten so, interessant, aber interessant eher schlecht, ne? Also schmeckt man nicht, ja.
Mhm.
Und vor allem das Geld, was du nicht, das Geld für den beim Wirten, wie gesagt, am nächsten Sonntag oder sonst wann. Also das ist, ja, gut, es ist auch ein ökonomisches Problem.
Aber wenn man zum Beispiel, man kann ja auch gehen, bevor man zahlt hat, dass der Kellner vielleicht ein bisschen böse über das Geld kann
man sich aufsparen. Ja gut, du wirst überhaupt meistens eingeladen.
Ja, das schon, aber man kann ja zum Beispiel auch das Sushi einpacken lassen und zum Wirten mitnehmen.
Naja.
Na, was hat man davon?
Wird der auch keine Freude haben.
Na eben,
ja. Wir auch vertreibt er mir die Kundschaft, wenn da einer sowas
vielleicht ist. Lassen wir uns an dieser Stelle die letzte Stunde noch einmal an uns vorbeiflanieren. Was haben wir von dem Gespräch gehabt? Sind wir ein bisschen weitergekommen miteinander, Herr Wegleitner?
Ja, weitergekommen. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Meinung und die vom Verein zu vertreten. Ich will nicht dastehen als jemand, der alles Neue und Moderne abdeckt oder alles Fremde, aber alles in Massen.
In Massen oder in Maßen?
In Massen.
Na, ich in Massen.
Na, sprich, was wäre Ihre Vorstellung? Wie sollte das Verhältnis Sushi-Bar zu traditioneller österreichischer Küche sein?
1 zu 100.
Also eine Sushi-Bar zu 100 Gasthäusern?
In etwa.
Ich glaube, das hat es noch nicht ganz aneinander herangekommen. Also
ich glaube, auf 70 zu 30 könnten wir uns einigen, oder?
Ja, aber stellen Sie sich das vor, wirklich, Sie fahren nach Tokio und dort gibt es 30% Wiener Gasthäuser. Ich mein, da.
Na, würde mich doch freuen, oder? Ein bisschen was von daheim.
Ich meine, vorstellen, Sie wollen ja nur Sushi essen. Ne? Ja, ich alles tut, was hingehört. Wie gesagt, ich fahre ja nicht nach Tokio und gehe dann in Wienerwald Schnitzel oder Händel essen.
Hakeln. Machen Sie Urlaub daheim im 17. Bezirk?
Nein.
Wo fahren Sie denn hin?
Wohnt sie, so jetzt kommen wir gut.
Eben, sie haben gesagt, alles dazu, was hingehört, ne?
Naja, gut.
Und der Sushi möchte auch Urlaub machen ab und zu. Und kommt deswegen nach Österreich.
Na, ist ja ganz ein gutes Argument, glaube ich. Das ist ein
ziemlich gutes Argument jetzt. Ich meine, da bin ich. Na, ich habe da recht.
Ja, und ich glaube,
dann machen wir 30-70.
Machen wir 30-70 und ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben, uns wirklich.
Naja, das habe ich sowieso noch nie gesehen, nämlich.
Uns anzunähern.
Gute Idee. Gutes Argument.
Ja, wie schaut's aus? Darf ich euch einladen? Gibt es noch eine Sushi-Bar, die offen hat um die Zeit?
Ja, freilich, ja.
Ja? Geht, du fühlst uns in ein ausgeflipptes Lokal, gehen wir aus.
Gehen wir noch ein bisschen Probe Dancing nach, oder?
Na sicher.
Und das so im Urlaub ist.
Gut, das hört sich ja ganz gut.
Dann gehen wir Sushi nehmen und nachher gehen wir ein bisschen paar Weiber auffressen.
Hm? Ja, großartig. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Kurt Knalli, Szene-Guru, ganz schön bunter Vogel, aber eigentlich Weltenbummler und wie sagst du?
Kosmopolit ist mir am liebsten.
Aber natürlich mit einer sicheren Basis in der Heimat und vom Verein rettet die Heimatwerte Richard Wegleitner. Euch beiden wünsche ich alles, alles Gute. Und ja, Ihnen wünsche ich auch guten Appetit. Sollten Sie mal in ein Sushi reinbeißen, hoffe ich, dass es gute Qualität hat, dass es ein gutes Sushi ist. Und lassen Sie es gut schmecken. Ich glaube, 30-70 ist die Lösung. Und ich bin froh, dass wir Sie hier im Projekt X erreicht haben. Clemens Heipel, Herbert Knötzl und Gerald Wottemer wünschen Ihnen im Namen aller Projekt X-Mitarbeiter alles, alles Liebe und schlafen Sie doch gut und träumen Sie auch süß von sauren Gurken.